Leben wir aus dem Wort, Offenbarung 3, 1 bis 13, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe. Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne, ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen, in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, da sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans. Die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Zwei Städte, dort in Kleinasien im Altertum, Sardes, wörtlich eigentlich flüchtig, vergänglich. Diese Stadt aber ist hoch berühmt. Sie ist ein Ort der Kunst. Sie ist ein Ort der vielen Religionen. Sie ist bekannt durch ihren sagenhaften Reichtum. Sprichwörtlich der Krösus, der König, einer der großen Könige von Sardes, so reich wie ein Krösus. Wenn es heute beschreiben wollte, diese Stadt hat alle Anlagen, sie würde heute zum Weltkulturerbe erklärt. Philadelphia, Bruderliebe, ein kleiner Ort, ein unsicherer Ort. Er liegt mitten in einem Erdbebengebiet. Das Einzige, was man von Philadelphia sagen kann in seiner unsicheren Existenz, diese Stadt wird geprägt durch eine große, selbstbewusste jüdische Gemeinde. Die haben das Sagen dort. An beiden Orten gibt's Gemeinde Jesu. Es geht zunächst um die Frage, in welchem Namen? So redet der Herr ohne jedes Lob, ohne jede Anerkennung diese Gemeinde an, die ist das einzige Mal in den Sendschreiben. Ich kenne deine Werke, Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Du hast den Namen. Ganz offensichtlich war die christliche Gemeinde in Sardes weit hinaus bekannt. Viel Anerkennung. Wenn man damals gefragt hätte, welche dieser sieben Gemeinden ist wirklich lebendige Gemeinde? Wo läuft was? Wo musst du dir ein Vorbild nehmen? Dann hätten die meisten ohne zu zögern geantwortet, schau Sardes an. Dort ist das so. Eine hochberühmte Stadt und eine prägende christliche Gemeinde, die das ganze Leben in der Stadt mitbestimmt und mitprägt. Einflussreiche Gemeinde. Du hast den Namen, du hast den Namen. Da liegt der Punkt. Eine Gemeinde, die zur eigenen Ehre und zum eigenen Ruhm lebt. Nicht dein Herr wird gerühmt und hat den Namen. Du hast den Namen. Nicht was Jesus in Sardes tut, sondern was die Gemeinde in Sardes alles kann, was die alles tun. Schon einmal, wo kommt das? Ganz am Anfang der Bibel, wo es um den Namen geht, das heißt um den Ruhm, um die Anerkennung. Turmbau zu Babel. Wir wollen uns einen Namen machen. Wenige Verse später, 1. Mose 12, da sagt Gott zum Abraham, ich will dir einen Namen machen. Der Name bezeichnet zunächst einmal eine unverwechselbare Person. Herrlich, dass in der Bibel das steht. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Da wird dann halt durchnummeriert. Wenn einer Karl Müller heißt, dann steht im Himmel Karl Müller 1008 oder so. Der Herr kann es unterscheiden. Aber so viel wert sind wir Gott, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Aber hinter jedem Namen, da steht noch ein Zusatz. Wie heißt denn der?
Begnadigt.
Vielleicht steht der Jesusname noch dabei. Durch Christus gerettet. Der Christusname macht meinen Namen bei Gott bekannt. Das ist die große Versuchung von uns Menschen, immer und immer wieder auch die Versuchung von uns Christen, unsere Namen. Sagt mir jemand, wir haben das ganze Leben lang gearbeitet und jetzt, wir wollen gern noch einen Namen hinterlassen. Kann man heute machen, was macht eine Heiko-Grimmer-Stiftung, wenn ich so viel hätte? Unterstütze da Bedürftige. So kann man sich einen Namen machen. Das liegt in uns allen drin. Selber groß sein, ich kann's, ich bin's. Das ist eines der ersten Sätzlein, wo ein kleines Kind sagen kann, Selber groß, das kann ich selber. Die Gemeinde dort wird gelobt und nicht ihr Herr. Das heißt ganz schlicht, der Geist Gottes fehlt. Ich habe deine Werke nicht als vollkommen erfunden, wörtlich nicht als eingefüllt gefunden. Das ist ja... Es geht nicht darum, die Bibel lehnt an keiner einzigen Stelle, auch das Neue Testament, auch Jesus, an keiner einzigen Stelle die Werke des Christen ab. Aber sie lehnt alle Werke ab, die aus mir kommen. Sondern was der Geist Gottes in meinem Leben wirkt. Werke sind Gewirktes. was er in meinem Leben tut. Der Geist Gottes fehlt in dieser Gemeinde. Es ist ganz eindeutig, der Geist Gottes macht immer Jesus groß. Schlag mir auf, Johannes 14, 26. Wer es auswendig kann, kann es gleich sagen. Johannes 14, 26, ein fett gedruckter Vers der Lutherbibel. Wer es hat, soll es laut lesen. Das ist das Wichtige. Der Tröster, der Heilige Geist, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und die zweite wichtige Stelle dazu, Johannes 16, die Verse 13 bis 15. Ihr braucht ja länger wie die Konfirmande. Seine untrennbare enge Verbindung, der Geist Gottes und Jesus, und zwar der irdische Jesus. Alles, was ich euch verkündigt und gesagt habe, das wird der Geist Gottes wiederholen, erinnern, aufschließen und euch als Wahrheit verständlich machen. Und der entscheidende Satz, er wird mich verklären, er wird mich verherrlichen. Daran erkennt man den Geist Gottes. Jetzt nenne ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kriterien, wo der Geist Gottes nicht wirkt, obwohl es ganz fromm aussieht. Es gibt heute so viel Unsicherheit. Wo wirkt der Geist Gottes? Er wirkt nicht dort, wo ein Mensch groß gemacht wird. Das ist ein ganz einfaches Kennzeichen. Wo ein Mensch groß gemacht wird, den musst du erleben. Der predigt vollmächtig. Der hat Macht. Der kann Wunder tun. Der kann Zeichen tun. Der ist dein Begnadeter. Da wirkt nicht der Geist Gottes. Der Geist macht immer Jesus groß. Das Zweite, auch ein ganz einfaches Kriterium, der Geist Gottes wirkt nicht dort, wo Geld verlangt wird. Das hört sich jetzt komisch an, aber es ist so. Wenn diese großen, bewegenden Gottesdienste sind, die da veranstaltet werden, Heilungsgottesdienste, ich habe das jetzt einige Male miterlebt, und dann tritt der Prediger auf und sagt, heute sind wir in der Gnade des Herrn und er wird sich erbarmen und viele von euch werden geheilt werden, aber zuvor wollen wir dem Herrn ein großes Dankopfer geben. Und dann gehen die Eimerle rum. Und dann nach einer Viertelstunde, dazwischen ist Musik und ein bisschen Vorprogramm, kommt er wieder und sagt, die Gnade des Herrn ist unter uns, aber es ist noch zu wenig Dankopfer. Wir sind noch zu verschlossen in unseren Herzen. Dann gehen die Eimerle nochmal rum. Ich habe es erlebt, dass es dreimal war, bis dann genügend zusammen war. Wo Geld verlangt wird, das ist nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes ist gratis, ist umsonst. Dritte Kriterium, wo Wunder mehr gelten als das biblische Wort. Das ist nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes, die Wunder und Zeichen, die folgen der Verkündigung nach. Zur Bestätigung. oder führen hinein in die Begegnung mit Jesus und wecken Glauben. Aber die Wunder sind nicht selber Erweis der großen Kraft des Geistes. Das Wort hat die Kraft. Das vierte Kriterium, wo Christsein in Stufen gelehrt wird. Das ist nicht der Geist Gottes. Das heißt, du musst wachsen und du brauchst zuerst, bist wie ein kleines Kind, du sagst, ja, ich gehöre Jesus, jetzt musst du noch versiegelt werden, die Geistestaufe und was es da alles gibt, die Zungenrede, es muss alles noch dazukommen. Das stimmt nicht. Der Geist Gottes, der vergewissert mich, dass ich Gottes Kind bin. Ich bin durch Jesus erlöst und gerettet. Das reicht. Das reicht. Das andere sind je und dann Gnadengaben zum Dienst. Das kann durchaus sein. Das vierte, wo bin ich? Fünfte schon. Wo das Leiden verneint wird. Wo das Leiden verneint wird. Wir kommen nachher noch einmal ausführlicher drauf. So unter diesen Sätzen, das war ja auch am Sonntag ein wenig Predigtthema, Gott will keine Krankheit. Glaub nur richtig. Dann wirst du gesund, dann bleibst du gesund. Die Antwort, die der Paulus erhält, ist eine andere. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Schwachheit heißt hier auch ganz direkt äußerliche Krankheit. Wo das Leiden grundsätzlich verneint wird. Schlicht der Geist Gottes. Da heißt sogar, der Geist hilft unserer Schwachheit auf und hilft uns beten, gerade wo wir nicht mehr können. Er führt durch, aber er nimmt es oft nicht weg. Sechstes Kriterium, wo neue Offenbarungen verkündigt werden. Er wird es von dem Meinen nehmen, was über die Bibel, den biblischen Text hinausgeht. Das konnte nur Jesus sagen. Es steht geschrieben, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Mit ihm ist die Offenbarung endgültig abgeschlossen. Wenn heute einer kommt und sagt, ich sage im Namen Jesu. Mal einmal einer begegnet in Hamburg, ich dort studiert habe in einer Unterführung und ist auf mich zugekommen, im Namen Jesu, ich rufe dich auf, kämpfe mir den Kampf, mit mir den Kampf gegen die Ungerechtigkeit. Wir wollen zuschlagen, dann habe ich gesagt, du spinnst. Das hat er nicht gut verkraftet. Es war nicht der Geist Gottes. Es ist nicht der Geist Gottes. Letztes Kriterium, wo die Liebe fehlt. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Und das kennzeichnet, das, wo die Liebe fehlt, das wird an dem schnellen, endgültigen Urteil erkannt. Ich urteile den anderen ab. Und das führt zu Spaltungen. Der Geist Gottes sammelt immer. Die Liebe will den anderen, eins sucht. Diese sieben Kriterien. Das harte Urteil über die Gemeinde in Sardes, du bist tot. Deine Werke nicht vollkommen, da ist nichts eingefüllt, nicht der Geist Gottes wirkt aus dir und mit dir, sondern du selber. Die Gemeinde in Philadelphia, wirklich ja brüderliche Liebe, von ihr wird gesagt, und jetzt geht es wieder um den Namen, du hast meinen Namen nicht verleugnet. diese Gemeinde in aller Kümmerlichkeit, die lebt anders. Verleugnen, sich distanzieren, wörtlich schamhaft verschweigen. In kitzlicher Situation, welche Situation meine ich jetzt? Der Verleugner, der Petrus, das war eine kitzliche Situation. Jesus steht vor Gericht. Jetzt sagt die Magd, der gehört auch zu dem. Ich kenne diesen Menschen nicht. Petrus verleugnet. Ich denke aus einem doppelten Sinn, die Grundenttäuschung des Petrus, dass Jesus dasteht und lässt sich, so wie es im Jesaja steht, wie ein Lamm zur Schlachtbank führen. Der wehrt sich nicht. Was ist das für ein Gott? Er hat ja bekannt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes und jetzt steht er da vor diesen Rechtsverdrehern, vor diesen Heuchlern und sagt kein Wort. Seine abgrundtiefe Enttäuschung für den Petrus. Ich muss es noch einmal sagen, wie ich den Kindern, als ich noch klein war, die Geschichte, die Passionsgeschichte erzählt habe und dann kamen wir an den Teil, wo die Soldaten kommen und mit den Fackeln und in den Garten Gethsemane und wollen Jesus gefangen nehmen, das kann man ja schön schildern, da gehen die richtig mit und dann wollen sie Jesus packen und dann nimmt der Petrus das Schwert. Da haben die Augen von meinem Ältesten, von Michael, geleuchtet. Ja, jetzt geht's los. Da nimmt er das Schwert und haut zu. Leider trifft er nur die Ohrlappe des Malchus, aber der nächste Hieb wäre wohl besser gesessen. Und jetzt sagt Jesus, stecke dein Schwert weg. Da sagt der Michael aus tiefster Überzeugung, dieser Feigling. Da hat er nicht den Petrus gemeint, da hat er Jesus gemeint. Darum verleugnet der Petrus, das ist einer der entscheidenden Gründe. Und der zweite Grund dürfte einfach ganz menschlich sein, er hat Angst. Komme ich auch dran, die packen mich auch. In schwieriger Situation sich von Jesus distanzieren. Da hätte die Gemeinde in Philadelphia allen Grund dazu gehabt. Denn die tonangebenden Leute in Philadelphia waren Juden. Und für die Juden war das und ist das fast bis heute sonnenklar. Verflucht ist, wer am Holze hängt. Jesus ist der Verfluchte. Dieses Ärgernis für die Juden bis heute. Sie können so viel anerkennen. Jesus war ein großer Rabbi und Gesetzeslehrer. Und seine Auslegungen, die sind teilweise vorbildlich. Aber er ist ein Verfluchter. Deshalb, das ist nicht nur Hohn und Spott. Als die hohen Priester und die Schriftgelehrten, die ganzen Frommen, wisst ihr, die sind zum Kreuz gepilgert, als er dort hing. Um zu sehen, was geschieht jetzt. Sie konnten ja nicht leugnen, was der Jesus alles getan hat. Den Lazarus auferweckt. Die großen Wunder. Sie konnten es ja nicht leugnen. Und jetzt stehen sie unter dem Kreuz und sagen, bist du der Sohn Gottes, dann steig herab. Das kann nicht sein, dass Gott der Verfluchte ist. Steig herab, wenn Jesus jetzt vom Kreuz heruntergestiegen wäre. Die hätten alle das große Halleluja gesungen. Er hätte alle in einem Nu auf seiner Seite gehabt, ganz Israel. Alle Frommen, ohne jede Einschränkung. Aber wir wären nicht erlöst. Gott geht den anderen Weg. Gott geht den Weg des Verfluchten um unseretwillen. Das hat Israel nie begriffen. Bis heute nicht. Man redet heute vom sogenannten Dialog der abrahamitischen Religionen. Was sind denn das für Religionen, die abrahamitischen? Der Islam und das Judentum und wir. Wir stammen ja auch aus der Wurzel Abrahams. Und jetzt will man die Verbindung finden, wir haben alle einen gemeinsamen Stammvater in Abraham, geistlich jetzt gesehen. Da hat Jesus den Juden schon den Zahn gezogen und hat gesagt, ihr nennt euch Abrahams Kinder, aber ihr seid's nicht. Gott wird dem Abraham aus den Steinen Kindern erwecken. Auf diese Abstammung kommt's nicht an. Natürlich könnten wir uns im großen Nenner einigen, alle auf den Abraham. Sagen, gut, wir sind Leute der Hoffnung. So wie der Abraham. Wir sind Leute, die unterwegs sind. So wie der Abraham, ist klar. Wir könnten auch sagen, wir sind Leute, und das ist ein Kennzeichen der sogenannten abrahamitischen Religionen, die beten nur einen Gott an. Aber dann wird der Moslem sofort rufen, nee, also wenn, dann die Juden und die Moslems, aber nicht die Christen, die haben drei. Die scheiden jetzt schon aus. In Abraham könnten wir uns zur Not einigen. Die Entscheidung fällt aber nicht an Abraham, die fällt an Jesus. Bis heute wird jeder orthodoxe Jude das sagen, verflucht sind die Christen. Der orthodoxe Jude betet das 18-Bitten-Gebet. Und diese 18 Bitten enthalten ausdrücklich diesen Satz bis heute, der ist hinzugefügt. Verfluche auch die Christen. So wie wir das Vaterunser beten. Ich möchte jetzt nicht irgendwie aufhetzen, sondern nur die Tatsachen nennen. Dass wir mal merken, wie schwierig das Gespräch ist. Und im Koran steht nun nicht nur einmal, sondern mehrere Male, wer sagt, Gott habe einen Sohn, der ist des Todes würdig. Also wenn die Moslems ihren Glauben ernst nehmen, dann müssen sie die Christen töten. Wenn die Juden ihren Glauben ernst nehmen, dann müssen sie die Christen verfolgen. Ihr sagt, das tun sie ja, das ist die Wirklichkeit heute. Erst kürzlich bei einer Tauffeier, ich glaube in Beersheba oder Arad, ich weiß nicht mehr genau, eine Gruppe orthodoxer Juden, und die haben den Gottesdienst gestört, den Pfarrer verprügelt, ins Taufbecken geworfen, die ganze Gemeinde auseinandergetrieben. Die Polizei hat tatenlos zugeschaut. Was geschieht in Israel? Der Bibelladen am, wo ist der? Nein, in Jerusalem, da gibt's einen Bibelladen, der wurde schon sechsmal angezündet. Es geht um das Ärgernis des Kreuzes. Wir können Gott nur bitten, dass wir nicht in die gleiche Linie verfallen. Das war auch schon bei den Christen. Das war auch schon. Die Geschichte des Christentums ist nicht eine Geschichte des Duldenden, sondern ist oft eine Geschichte mit Feuer und Schwert. Da brauchen wir nicht nur auf die Kreuzzüge, auf die Inquisition verweisen, sondern sogar die Christen untereinander, in Belfast zum Beispiel. Was gibt es da nicht alles, was im Namen Jesu gekämpft wird? Stecke dein Schwert in die Scheide. Es heißt nicht, dass wir jetzt in Ablehnung oder in Verurteilung zum Beispiel einem Muslim begegnen. Im Gegenteil, er ist einer, der, ich sag's mal so schlicht, kann ich einfach sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich nicht als Muslim geboren bin. Ich kann nur staunen drüber. Weil es ist unwahrscheinlich schwer, den Weg da herauszufinden. Unwahrscheinlich schwer. Aber dass wir heute ganz arg viele Möglichkeiten haben, das ist auch klar. Ich denke immer wieder an Fritz Grünzweig, der gesagt hat, wir werden wenig Eingang finden zur Mission in den Muslimländern. Deshalb schickt sie der Herr zu uns. Bei uns leben Millionen von Muslims. Und es ist die Frage, wie begegnen wir ihnen? Wie begegnen wir ihnen? Das ist einer, der läuft immer wieder bei mir an der Türe vorbei. Am Anfang, es war gedankenlos von mir, ich habe immer Grüß Gott gesagt. Das ist, hätte vielleicht Grüß Allah sagen müssen oder so, dann wäre er freundlich gewesen. Er hat dann wenigstens Guten Morgen zurückgegrüßt. Und ich habe dann einfach immer wieder das Gespräch mit ihm gesucht und weiß jetzt seine ganze Krankengeschichte und seine Familiengeschichte. Und jetzt kommen wir ein bisschen ins Gespräch. Leute, es braucht Jahre. Es geht nicht einfach. Es geht nicht einfach. Das geht Jahre, wenn man im Gespräch ist, zum Beispiel mal mit einem orthodoxen Juden, da kannst du nicht einfach kommen und sagen, merkst nicht, wie du irrst. Jesus ist doch der Messias. Da werden sie noch viel verhärteter. Sondern in der Regel geht das Zeugnis, das missionarische Zeugnis gegenüber Moslems und Juden zunächst über das fünfte Evangelium. Und das fünfte Evangelium sind wir. Dass sie an mir sehen, wie ich wirklich lebe und in Liebe lebe. Ich verstehe, warum die Moslems uns verhöhnen und sagen, das schaut an, das sind die christlichen Nationen, das schaut sie an. Was bei denen alles gang und gäbe ist, wir waren beim Thema Homosexualität zum Beispiel, das ist ein Gräuel für den Moslem, ein Gräuel. Und in unseren westlichen Staaten wird das legalisiert. Das sind nicht nur kulturelle Unterschiede, sondern das sind ganz, ganz tiefe Trennungen, die wir ziehen. Ich sage es einmal so, mit unserer überbordenden Unmoral. Das widerlegt alles christliche Zeugnis. Für viele Moslems, auch hier, das macht das Gespräch so schwierig. Weil sie sofort verweisen und sagen, wie kann das sein? Ist das euer christliches Leben? Aber trotzdem bleibt das bestehen. Es bleibt bestehen, es gibt keinen Ausgleich, es gibt keine Einigung mit dem Islam und dem Judentum, sondern es hängt an Jesus. So weh das tut. Das ist ja auch das Unterscheidungsmerkmal bei uns heute. Ich behaupte das nicht nur, das kann man statistisch belegen. Statistisch gesehen gibt es in der Bundesrepublik Deutschland weniger bibeltreue Christen als in Indien. Prozentual gesehen. In Indien, da kannst du nicht nur Christ sein, so der Spur nach. Sondern wenn du dort getauft bist und das wird eingetragen, dann hat das unmittelbare Konsequenzen. Unmittelbare. Erzählt mir wieder einer, Herr Brüder, ja, wenn du dann getauft bist,
Und das ist registriert und es muss registriert werden. Wisst ihr, das ist eine kitzliche Sache. Jeder Einzelne, der getauft wird, wird früher oder später von der Polizei befragt. Was hast du dafür bekommen? Hast du das freiwillig getan? Wenn ein Einziger sagen würde, die haben mich gekauft, die haben mir versprochen, du kriegst da 3 Säcke Reis, wenn du bei uns bist, in unserer Gemeinde. Leute, wir kämen unsere Brüder und Schwestern in Indien kämen ins Gefängnis. Jedes Mal die Echtheitsprobe. Wir sagen das so, jetzt im Januar nach dieser Evangelisation wurden, glaube ich, 462 Leute getauft. Es ist 462 Mal jetzt das Echtheitsmerkmal, was auf dem Prüfstand steht. Und wenn es dann registriert ist, sie kommen meistens aus den untersten Schichten, die indische Regierung subventioniert. Sie bekommen eine, ich glaube, eine weiße Karte. Die untersten Schichten, da können Sie den Reis um 4 bis 5 Rupien kaufen. Jetzt wird Ihnen diese Karte weggenommen. Und jetzt müssen Sie es 3- bis 4-fache zahlen. Das greift ein ins tägliche Leben. Das Ehepaar, das mir erzählt hat, seit Sie getauft sind und registriert sind jetzt, dann kam 14 Tage später das Schreiben von der Schule, in der Ihre beiden Kinder ein Stipendium hatten, eine weiterführende Schule. Ihre Kinder können nicht mehr zur Schule kommen. Sie sind jetzt Christen. Da kann man nicht nur so Christ sein. Bei uns ist viel Sattes verbreitet. Du hast den Namen. Du hast den Namen. Kommt einer und meldet sich da an zu einem kirchlichen, sagt man da, kirchlicher Akt, dann sagt er, oh, das Jahr muss ich oft in Kirche. Sage ich, ja, warum? Er hat 2 Engel in Konfirmation. Und dann ist auch noch goldene Konfirmation, da sollte man ja auch gehen und ich weiß nicht, noch einmal, was hat er gesagt? Also, ich bin mit der Kirche schon verplant. Du hast den Namen. Es entscheidet sich auch unter uns, gerade unter uns, an diesem Jesus. Wisst ihr, bei uns sagen die Leute, das hat es kürzlich einer formuliert, für mich muss niemand sterben. Für mich nicht. Ich lebe, wie heißt das Motto? Tue Recht und scheue niemand. Mir kann niemand was nachsagen. Ich bin schon recht. Es behauptet keiner, das wäre vermessen, dass er keine Fehler macht, sondern Fehler macht jeder. Aber im Grund bin ich ein guter Kerl. Mit mir kannst du was haben. Und Jesus, Luther formuliert es ja ganz, ganz deutlich und stark. Und wenn man das für sich selber mitspricht, dann merkt man erst, was das heißt, wenn ich von mir sage, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat. Verlorenen und verdammten. Erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Das ist das bleibende Werk des Geistes Gottes. Er deckt Sünde auf. Christen und Nichtchristen entscheiden sich nicht dadurch, dass die Christen immer sündloser werden, sondern sie unterscheiden sich dadurch, dass sie ihre Sünde zugeben und dass der Geist Gottes ihnen das aufdeckt immer wieder. Jetzt nenne ich 1, 2, 3, 4, 5, auch wieder 7. 7 Merkzeichen auf die Frage, hast du den Geist Gottes? Da sind wir ja oft sehr demütig, gell? Wenn ich dich frage, hast du den Geist Gottes? Ich hoffe, weiß nicht so genau. Und ist eigentlich komisch. Wenn ich fragen würde, bist du verheiratet? Und du sagst, ich hoffe, ich weiß nicht so genau. Das wären ein wenig unklare Verhältnisse. Wir sollen in klaren Verhältnissen mit Jesus leben. Hast du den Geist Gottes? Ja, denn ich erkenne meine Sünde. Das ist ein untrügliches Kennzeichen. Ich habe den Geist Gottes. Ich erkenne meine Sünde. Wie hat das Losungswort heute Morgen geheißen? Ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Das ist der Geist Gottes. Ich erkenne meine Missetat. Da kommt der Nathan zum David und der David sagt nicht, stimmt doch überhaupt nicht, ich habe damit nichts zu tun. Er hat den Befehl, den Uriah zu an vorderste Stelle zu stellen, den hat er nicht groß bekannt gemacht. Er wurde geheim übermittelt. Und die Bathseba, die hat er dort im Garten allein gesehen und ein Bote hat sie geholt. Also viele waren nicht eingeweiht und die hätten geschwiegen. Der David hätte ohne weiteres sagen können, nee, nee, das war ganz anders. Nein, ich erkenne meine Sünde, meine Missetat. Steht nicht umsonst diese beiden Begriffe. Ich erkenne meine Missetat. Das ist die einzelne Tat. Und dann macht er weiter und meine Sünde ist immer vor mir. Das heißt, dass das in meinem Leben da ist. Deshalb ist die tiefste Bitte des David, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Und gib mir einen neuen gewissen Geist. Es gibt eine, das möchte ich noch einmal so deutlich sagen, eine ganz große Änderung zwischen Christen und Nichtchristen. Bei dem, der nicht zu Jesus gehört, bei dem der Geist Gottes nicht im Herzen wohnt, da wohnt die Sünde. Und dann kommt die Sünde aus mir. Beim Christen wohnt der Geist Gottes im Herzen. Da kommt die Sünde an mich heran und ich erliege ihr oft, aber sie kommt nicht mehr aus mir, sie ist nicht mehr mein Wesen. Das ist der Unterschied. Merkt euch dieses Beispiel, wenn Sie euch da aufs Glatteis führen wollen, der Karl ist Christ geworden bei einer Evangelisation, jetzt kommt er wieder ins Geschäft und sagt das, dann sagen Sie Kollegen, so Karl, jetzt bist du Christ, dann sündigst du nicht mehr. Sagt der Karl, doch, ich sündige auch noch. Aber was hat's denn für einen Sinn? Was hat's denn für einen Sinn, wenn du auch noch sündigst? Und jetzt antwortet der Karl und sagt, wisst ihr, früher suchte ich die Sünde. Heute fliehe ich vor ihr, aber sie holt mich manchmal ein. Das ist ein großer Unterschied. Ein großer Unterschied. Hast du den Geist Gottes? Ja, denn ich erkenne meine Sünde. Hast du den Geist Gottes? Zweitens, ja, denn ich bekenne Jesus als meinen Erlöser. Hast du den Geist Gottes? Drittens, ja, denn ich will nach seinem Willen leben. Ob ich das immer tue, das steht auf dem anderen Blatt. Aber das ist meine Sehnsucht. Herr, ich will nach deinem Willen leben. Ich frage nach deinem Willen. Hast du den Geist Gottes? Viertens, ja, denn ich liebe die Brüder und Schwestern. Das heißt nicht, dass wir uns ständig umarmen, sondern das heißt, dass wir einander annehmen und stehen lassen, auch in unseren Eigenarten. Ich suche, ich brauche diese Gemeinschaft. Kennt ihr die Geschichte von dieser alten Frau, die war schwerhörig, hat überhaupt nichts mehr verstanden, aber jeden Sonntag saß sie in der Kirche auf ihrem Platz. Und dann fragt sie einmal der Pfarrer und sagt, liebe Frau so und so, ist es schön, dass Sie immer kommen, aber Sie verstehen doch überhaupt nichts mehr. Warum kommen Sie? Er hat Sie angeschrien, damit Sie das verstanden hat. Dann hat sie ganz schlicht geantwortet, wissen Sie, Herr Pfarrer, die Gemeinschaft der Heiligen. Das sagen so viele. Wir hatten ja auch einen Kassettendienst in der Gemeinde und dann sagen sie, das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Wir könnten ja auch eine Abendbibelschule so halten. Das ist heute mit der Kommunikation durchaus wahrscheinlich möglich, dass jeder zu Hause bleibt und macht sein Handy an. Man wird da ein Rundtelefon machen. Das wäre nicht das Gleiche. So wie wir hier zusammen sind, die Gemeinschaft der Heiligen. Ich brauche und liebe die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern. Das wirkt der Geist. Das wirkt er. Wo bin ich? Hast du den Heiligen Geist? Ganz schlicht, ja. Ich lese die Bibel und bete. Einfaches Kriterium, aber ein wichtiges. Ich lese die Bibel und bete. Hast du den Heiligen Geist? Ja, ich will immer enger mit Jesus werden. Ist mir wichtig. Wir singen das Stundenlied, glaub, nichts soll mir werden Liebres auf Erden als du, der liebste Jesu mein. Das war eine etwas geschwollene Sprache, aber drückt genau das aus. Das andere Lied, bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Das ist der Heilige Geist, der unserem Leben eine andere Richtung gibt. Der uns immer mehr hinführt zu Jesus. Herr, du bist mir wichtig, unüberbietbar wichtig. Und siebtens, hast du den Geist Gottes? Ja, denn ich warte auf das ewige Leben. Schwör, das ist meine große Hoffnung. Ich warte auf das ewige Leben. Auch das ist ein wenig, das sind alte Worte, aber Worte, die ganz tief hineingehen, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen zieh ein. Jetzt dann wird das Schauen meines Heilens allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Das ist unsere Sehnsucht. Unsere größte und tiefste. Das ist die Auseinandersetzung in Philadelphia. Die Juden, sie sagen, sie seien, wie heißt da? Sie seien Juden, sie seien das auserwählte Gottesvolk. Wir sind die wahre Gemeinde. Machen wir Pause. Das war die Auseinandersetzung dort in Philadelphia. Das selbstbewusste Judentum. Wir sind Gottes auserwähltes Volk. Eigentlich auf heute gemünzt. Wir sind die wirkliche Kirche, die wahre Gemeinde. Das ist übrigens ein Kennzeichen der Sekten, die nichts anderes neben sich gelten lassen. Wir sind die wahre Gemeinde Gottes. Die Zeugen Jehovas. Durch alles, was sonst an Kirchen und Gemeinden und so da ist, ist für sie dämonisch. Schon die ganze Entwicklung der Kirche, die wahre Kirche, trat erst mit der Gründung der Zeugen Jehovas wieder auf. Die Zeugen Jehovas sind keine christliche Kirche, sind auch keine christliche Gruppe. Ich nenne drei Kennzeichen, warum das so nicht ist. Sie bekennen Jesus nicht als den Sohn Gottes. Für sie ist Jesus der menschgewordene Erzengel Michael. Er ist deshalb zwar am Pfahl gestorben, aber er ist nicht auferstanden. Er ist nur geistlich auferstanden. An der zentralen Stelle des christlichen Glaubens, des biblischen Grundbekenntnisses weichen die Zeugen Jehovas entschieden ab. Das zweite Kennzeichen, warum sie keine christliche Sekte oder Kirche sind: die Bibel dürfen sie nur so verstehen, wie ihre Leitung es vorgibt. Und die haben immer wieder das sogenannte neue Licht, erkennen Neues. Es ist wohl nicht richtig, wenn man sagt, die Zeugen Jehovas haben eine andere Bibel. Sie haben eine Übersetzung der Wachturmgesellschaft, die manches anders ein wenig interpretiert. Das ist nicht das Entscheidende, dass sie eine andere Bibel hätten, aber sie dürfen oft nicht den Wortlaut ernst nehmen, sondern sie müssen das so glauben, wie es ihre Leitung vorgibt. Nur ganz einfaches Kennzeichen mit dem Datum der Wiederkunft Jesu, wo immer wieder berechnet wurde. Und das dritte Kennzeichen, die Zeugen Jehovas, sie stellen alles auf eine Werkreligion. Du musst leisten. Und wenn du ganz arg intensiv dich bemühst, gehörst du vielleicht zu den 144.000 Auserwählten.
Nicht mehr, die sind voll.
Die sind voll.
Die sind schon voll.
Dann ist das das neue Licht. Dann hätten wir gar keine Möglichkeit mehr.
Doch in der Schafklasse.
In der
Schafklasse von Gläubigen. Aber man kommt nicht mehr in den Himmel, nur noch auf der Erde. Also in der neuen, wunderschön veränderten Erde lebt man noch, aber nicht mehr im Himmel bei Jesus. Da kommen nur die 144.000.
Also ihr merkt, das sind keine biblischen Gedanken. Ganz schlicht fragt einen Zeugen Jehovas, wenn sie kommen, nur mit ihrer, ist trotzdem beeindruckend, ihrem Eifer und ihrer Freundlichkeit, hätten sie ein paar Augenblicke Zeit für uns, es geht ja um ewige Fragen, dann sagen sie, natürlich habe ich Zeit, ich möchte Ihnen aber zuerst eine Frage stellen, da hat der Pfarrer Grimmer behauptet, für Sie sei Jesus gar nicht der Erlöser und Retter, sondern der menschgewordene Erzengel Michael, stimmt das? Mal sehen, was Sie dann sagen. Mich nur nicht unbedingt nur auf mich berufen, da gibt es viele Bücher. Berufenere Leute als ich. Das ist diese Auseinandersetzung. Wir leiden zwar heute unter den vielen Konfessionen und Denominationen, die es gibt im christlichen Bereich, aber die Gemeinde, wenn sie unter Druck kommt, da wird sie eins. Wisst ihr, in der Sowjetunion, da hat es das nicht mehr gegeben. Da hat es das nicht mehr gegeben. Das habe ich immer wieder damals von den Brüdern und Schwestern gehört. Da waren viele dabei, die in den Straflagern gesessen sind. Und dann haben sie gesagt, in den Straflagern, da hat sich Gemeinde Jesu gebildet. Und da waren auch Adventisten, die haben gewisse Sonderlehren und das alles. Die waren da auch dabei, weil an einem Punkt, das war unsere Einigung, wir vertrauen Jesus Christus, der uns erlöst hat und uns gerettet hat für Zeit und Ewigkeit. Und das sind die Lagergemeinden gewesen. Und sie haben gesagt, nie, in keinem einzigen Lager sind die Zeugen Jehovas da dazugekommen. Die blieben immer für sich. Das war das Kennzeichen. Das, was wir uns heute leisten mit diesen verschiedenen Gruppen und Kreisen, das ist der Luxus, solange wir nicht verfolgt werden. Da ist man auch zusammengekriegt. Das ist der Luxus, solange wir nicht verfolgt werden. Ist auch oft ein bedenkliches Zeugnis nach außen. Viele nehmen das zur Ausrede und sagen, was ist man jetzt, sind wir katholisch, evangelisch, Baptist, Methodist, was sind wir denn überhaupt, was sollen wir denn glauben? Antwortet ganz schlicht, der Kern des Glaubens ist der gleiche. Das ist der gleiche. Da könnt ihr euch nicht rauswinden. Es geht zunächst um diesen Punkt. Vertraust du drauf? Glaubst du, dass Jesus Christus dein Herr und Heiland und Erlöser ist? Das ist der Glaube. Wo Jesus als Retter und Gottessohn geehrt wird, da sind wir letztlich eins. Es gibt dann verschiedene Formen, wie wir das leben. Mir tut es immer wieder leid, dass dann zum Beispiel um die Frage der Taufe da gerungen wird. Der Walter Dlach hat immer gesagt, die Gemeinde der letzten Zeit, und das sind wir, soll ja um zwei Dinge nicht mehr streiten. Das bringt sie nur auseinander. Das eine ist das Verständnis der Taufe und des Abendmahls, der Sakramente. Und das zweite ist der Zeitpunkt der Entrückung. Lasst uns darüber nie streiten mehr. Das bringt nur auseinander. Deshalb lassen wir da einander stehen. Wir wollen uns nicht auseinandertreiben lassen. Und wenn es um die Fragen geht, katholisch, evangelisch, da können wir einander nichts vormachen. Die katholische Kirche, die hat sehr viele, die in diesem Kern beheimatet sind und an Jesus Christus glauben und ihm vertrauen. Sie hat einiges noch dazu. Vieles sogar manchmal. Wenn man das erlebt hat in den letzten Monaten, das wissen wir nicht, aber wir wollen den katholischen Brüdern und Schwestern auch in dieser Liebe begegnen. Die katholische Kirche macht vieles dazu mit Maria und all dem. Die evangelische Kirche als Kirche hat sehr, sehr viel zersetzende Bibelkritik. Gell, da nehmen wir einander nichts weg. Da muss man nicht sagen, die sind besser oder besser. Ich liebe die evangelische Kirche deswegen, weil sie, ich sag's mal so, in ihrer Verfassung, in ihrer Kirchenverfassung so klar und eindeutig auf dem Evangelium steht. Auch und gerade bei uns in Württemberg. Also da kann man überhaupt nicht drehen und tüfteln und sagen, das sind irgendwelche Irrlehren drin. Wir sind klar und eindeutig auf dem Boden des Evangeliums in unserer Kirchenverfassung aufgebaut. Und die kann nicht verändert werden. Ob alle in der evangelischen Kirche in Württemberg so leben, ist die andere Frage. Bitte? So leben und lehren. Ja, ja. Und da sind wir gerufen, die wir die Bibel ernst nehmen, die wir in diesem Jesus-Verhältnis leben, dass wir dann Widerspruch einlegen und sagen, so geht's nicht. Der christliche Glaube ist im tiefsten, damit wir das noch einmal sagen, persönliche Liebesbeziehung zu Jesus. Persönliche. Deshalb, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. In welchem Namen? Jetzt das Zweite, in welcher Kraft? In Sardes ist es klar, sie leben aus eigener Kraft. Die Konsequenz daraus ist, es ist in der Gemeinde kein Platz mehr für das Schwache. Stärke das andere, das sterben will. Kein Platz mehr für das Schwache. Da sagt mir einer, schon viele Jahre her, ich würde gern in der Gemeinde mitmachen, ich wäre voll dabei, aber ich habe den Eindruck, die christliche Gemeinde ist ein Ort, wo die meisten versammelt sind, die das Leben nicht selber schaffen. Da habe ich gesagt, ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das ist die christliche Gemeinde. Menschen, die merken, die wissen, die sagen, ich schaffe das Leben nicht selber. Das ist der Ort. Schwache. Werde wach. Werde geweckt. Lass dich wieder mit Geist erfüllen. Dieses Gleichnis aus Matthäus 25, das macht mir immer wieder Mühe. Die 10 Jungfrauen. Das sind 10 Jungfrauen, also 10, jetzt ohne Bild gesprochen, die an Jesus Christus glauben. Die auf die Wiederkunft Jesu warten. Das ist ja der Rahmen dieses Gleichnisses. Es tröstet mich, dass da der Herr Jesus dann so deutlich sagt, alle 10 schliefen ein. Aber 5 hatten Öl dabei. Es gibt es also auch, dass ich als lebendiger Christ immer wieder auch in Wegstrecken komme, wo ich nicht mehr so brenne. Das gibt's. Aber das Wichtige ist, dass ich immer wieder nachfüllen lasse, dass der Geist Gottes dabei ist. Und die anderen 5, die sind echt eingeschlafen und hatten nicht mehr die Verbindung zum Geist Gottes. So guter Anfang im Glauben und dann abgestorben. Das gibt's. Das gibt's. So kommt es in Sardes dazu, du hast den Namen, aber nicht mehr die Wirklichkeit. Nicht mehr die Wirklichkeit. Ist es bei dir so, wir kommen nochmal drauf, erinnerst du dich, als du gläubig geworden bist, mit welchem Brennen, mit welcher Inbrunst, mit welchem Eifer? Ist das jetzt abgekühlt? Oder ist das zu einem Stetigen geworden? Dass der Geist Gottes weiterfließt, ist ein großer Unterschied. Die Gemeinde in Sardes, du hast den Namen, die haben das überspielt, dass sie abgestorben sind, dass sie nicht mehr aus dem Geist Gottes leben, indem sie ungeheuer tätig wurden, aktiv. Sich ganz hineingegeben haben, ich sag's mal in den Worten, in die Welt. Und die Gemeinde in Philadelphia, du hast eine kleine Kraft. Aber das hast du, sagt der Herr ausdrücklich. Du hast meinen Namen nicht verleugnet und mein Wort bewahrt. Angeschlossen an die Quelle des Heiligen Geistes. Und das heißt angeschlossen an das biblische Wort. Gell, dass wir das nie vergessen, wenn wir unsere Bibel aufschlagen und das bewusst lesen, auch wenn ich manches gar nicht verstehe, dann bin ich angeschlossen an den Heiligen Geist. Der Geist Gottes lebt im Wort Gottes und aus dem Wort Gottes und redet mich da an. Wie willst du im Feuer bleiben? Wie willst du im Brennen bleiben, wenn das Feuer ausgeht? Deshalb habe ich gesagt, hast du den Heiligen Geist? Ja, ich lese die Bibel und ich bete. Sonst stirbt alles ab. Noch einmal, dieser Student, der kam Bengelhaus zum Gespräch zu mir und hat gesagt, oh, ich werde so gesetzlich. Es gibt nichts Schlimmeres für einen Christen, als gesetzlich zu sein, gell? Ja, sage ich, woran merkst du das? Ja, sagt er, ich muss mich so zwingen zum Bibellesen und zum Beten. Ist gesetzlich. Habe ich ein Weilchen überlegt, dann habe ich ihn gefragt, atmest du? Da hat er gesagt, natürlich. Weil er zu mir gesagt hat, ich habe jetzt, um der Gesetzlichkeit zu entgehen, mir Folgendes vorgenommen. Ich lese noch die Bibel und bete, wenn ich Lust dazu habe. Wenn ich Lust dazu habe. So entgeht man ja der Gesetzlichkeit. Also habe ich gefragt, atmest du? Ja, sagt er, natürlich. Frage ich ihn, hast du Lust zu atmen? Hat er gesagt, das ist eine blöde Frage. Ich nicht mehr atme, sterbe ich. Es ist keine Frage der Lust des Bibellesens und des Betens, sondern will ich leben? Will ich leben? Will ich angeschlossen sein? an die Kraftquelle. Das gibt deinem Tag, auch wenn du es gleich gar nicht so spürst, das gibt ihm eine ganz andere Würze, Inhalt, Ausrichtung. Wenn du an jedem Tag ein Stück dieses Wortes Gottes in dich hineinnimmst. Da wirkt der Geist. Da wird das Wort nicht leer zurückkommen, sondern da wirkt es an uns. Das hat diese Gemeinde in Philadelphia. Das ist ihre Kraft. Du hast mein Wort bewahrt. Und hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast eine kleine Kraft. Das gilt zunächst ganz äußerlich. Das heißt das Wort körperliche Schwachheit. Körperliche Schwachheit. Viele von euch kenne ich ja, wenn ich mich so umschaue. Viel körperliche Schwachheit, gell? Ich brauche ja nur mich anzuschauen. Du hast eine kleine Kraft. Die Frage ist, wie gehen wir denn damit um? Wie gehen wir damit um? Wir machen unsere Krankheiten oft zu solch einem Hauptthema. Das sind doch auch wichtige Themen in unserem Leben. Aber versuch das einmal, das ist eine Sinnesänderung nötig. Ich erinnere mich an eine Frau, ein unwahrscheinlich aktives Weib, die hat alles geschafft. Spitzenfrau, noch einen Betrieb daneben geführt und alles hin. Und dann bekam sie einen Schlaganfall. Sie war schon weit über 70, aber sie hat gemeint, es ging immer so weiter. Und dann konnte sie gar nichts mehr. Das war bitterschwer für sie. Und dann kam ich einmal zu Besuch. Dann hat sie mich wieder so mit funkelnden Augen angestrahlt wie früher und hat gesagt, Herr Pfarrer, gucken Sie mal, was ich kann. Und dann ist sie aus ihrem Sessel aufgestanden und einmal langsam rund um den Tisch gegangen. Das kann ich. Vorher ist die gefuselt, Trepp rauf, Trepp ab, das war schon nicht nachgekommen. Jetzt hat sie bewusster gelebt. Versuch einmal nicht deine Krankheiten zuerst zum Thema zu machen, sondern deine Gesundheit, was du alles noch kannst. Dank einmal da dafür. Je mehr ich meine Krankheiten zum Thema mache, auch für mich selber, desto mehr gewinnen sie Macht über mich. Das Zweite, liebe Brüder und Schwestern, dass man krank wird und schwach wird, ist normal. Ist ganz normal. Der äußere Mensch wird abgebaut. Das kannst du nicht verhindern. Und wenn du jeden Tag, wie heißt ja das Neue mit den Stöcken? Walking machst. Kürzlich hat eine Frau gesagt, das habe ich schon gemacht, was einen Dauerlaufer geheißen hat. Niemand, sagt der Herr Jesus, kann seinem Leben eine Spanne zusetzen, ob er auch viel darum sorgt. Der äußere Mensch wird abgebaut. Mit dem ist der natürliche Lauf des Lebens. Wir leben im Leibe dieses Todes. Und der hält circa, wenn nichts Besonderes dazwischen kommt, ohne größere Schwächen bis 60, aber noch geht's abwärts. Dann wird's deutlicher. Und deshalb sagt die Bibel, unser Leben wäret 70 Jahre und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und je mehr sich die Medizin entwickelt, dann werden es auch 90 Jahre, aber das druckt, der Durchschnitt hebt es nicht arg. Schau, heute in unserem so gesundheitsbewussten und medizinisch hochentwickelten Westen, bei uns in der Bundesrepublik ist das Durchschnittsalter der Männer 79 und der Frauen knapp über 80. Aber es geht aus. Lasst uns da ganz nüchtern sein. Lasst uns ganz nüchtern sein. Das gehört zu unserem Leben. Das Dritte in diesen Fragen, es sind jetzt bei den Fragen der Schwachheit, der Krankheit, rechnest du darin mit der Hilfe Jesu? Rechnest du darin? Weil es ist tatsächlich so, Jesus setzt auch und gerade in diesem äußeren Vergehen, in diesen Krankheiten, in diesen Schwachheiten, immer wieder Zeichen des Neuen. Weil er sagt, ich bin gekommen, dass ich die Werke des Teufels zerstöre. Und die Werke des Teufels sind, dass er uns Menschen kaputt macht. Rechnest du mit der Hilfe Jesu? Noch schlichter gefragt, ist für dich Jakobus 5 eine biblische Wirklichkeit? Oder ist das irgendwie so ein Randthema? Die Bibel ist ja da klar und nüchtern. Sie redet zu uns, ist jemand unter euch krank? Jetzt. Dem wünschen wir, dass er in der Gesundheitskasse ist. Oder so. Nein, was steht da? Der rufe zu sich die Ältesten, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl. Also eine ganz klare Anweisung, eine schlichte, einfache Anweisung an uns, wenn wir als Christen krank werden. So sollen wir handeln. Und dann wird gesagt, der Herr Jesus wird auf dieses Gebet, wenn die Ältesten die Hand auflegen und ihn salben mit Öl, das ist das Zeichen, wir tun es nicht aus eigener Kraft, der Geist Gottes wirkt, Jesus wirkt jetzt selber, dann kommt eine dreifache Antwort. Die erste Antwort, er wird dem Kranken helfen, übersetzt Luther. Eigentlich ganz wörtlich, er wird wieder Wege aufmachen. Das ist ja das Schlimme, wenn man so in einer Krankheit ist, man sieht gar nicht mehr durch. Er wird wieder Wege aufmachen, mir neue Kraft und Hoffnung geben. Er wird ihn, das ist das Zweite, was hier steht, er wird ihn aufrichten. Da steht das gleiche Wort wie auferstehen. Das heißt, er wird ihn ausrichten auf die Ewigkeit. Er wird das Ziel zeigen, seine ganz große Hilfe und Gewissheit in Krankheiten. Und das Dritte heißt ganz einfach, und er wird ihn gesund machen. Was er tun will, das überlassen wir getrost ihm, aber dass er wandelt, das ist die Wirklichkeit. Ich mache einfach Mut dazu. Und Älteste, nur um das ganz kurz anzureißen, Älteste ist biblisch nicht eine Jahreszahl, sondern Älteste heißt Leute, die in der Gemeinde mitarbeiten, Verantwortung haben. Das können ganz junge Leute sein. Als David damals die Ältesten berufen ließ, im 2. Chronikbuch, da fiel das Los auch auf ganz junge Leute. Der Geist Gottes auserwählt. Handeln wir nach dem. Und schließlich leben wir in dieser gewissen Erwartung, und jetzt sage ich bewusst, des Neuen, des ewigen Leibes. Da gehen wir hin. Das hat der Herr Jesus für uns vorbereitet. So wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, werden wir tragen das Bild des Himmlischen. Ist ein irdischer Leib, so ist ein himmlischer Leib. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Darauf leben wir zu. Für uns Christen ist der Tod nicht das Ende, sondern ist die Vollendung. Wir gehen der Ewigkeit, der Herrlichkeit, dem neuen Leib entgegen. Du hast da eine kleine Kraft, das gilt auch seelisch. Das gibt es. Gerade seelische Krankheiten, Depressionen, was alles da dazugehört, das gibt es auch bei Christen. Vielleicht müsste man sogar sagen, gerade bei Christen. Weil sie viel sensibler sind, auch in unserer Umwelt heute. Das gibt es, dass die Seele sich verdunkelt. Ich sage ein doppeltes Nein. Seelische Krankheiten sind nicht dämonisch. Das ist ein schlichter Satz, aber ein ganz wichtiger Satz. So schnell führt man das zurück, der ist irgendwie okkult. Und das ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Sondern so wie ein Mensch an Blinddarm erkranken kann, so erkrankt er auch an Dunkelheiten der Seele. Das gehört zu dieser Welt. Und ein zweites Nein, Depressionen, seelische Krankheiten kommen nicht von dem, dass wir zu wenig glauben. Das ist die zweite große Unbarmherzigkeit. Du glaubst zu wenig. Absolut nicht. Der Herr Jesus war tief depressiv, als er zu seinen Jüngern sagt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und er fing an zu zittern und zu zagen. Auch und gerade seelische Krankheiten. Wir dürfen in dem allem eines tun. Du hast deine kleine Kraft. Ganz ehrlich sagen, Herr Jesus, jetzt reicht's nicht mehr zu viel mehr, als dass ich gerade noch stottern kann. Herr, hilf mir. Mehr reicht's nicht gerade. Aber so viel reicht's doch immer. Und ich sage auch noch ein drittes dazu, ganz nüchtern. So wie man bei körperlichen Krankheiten ärztliche Behandlung durchaus in Anspruch nehmen darf und soll, auch und gerade als Christ. Es gibt auch gute ärztliche Hilfen bei seelischen Krankheiten. Oft sind das gewisse Stoffe, die nicht mehr oder nicht mehr genügend da sind, wodurch Medikamente mitgeholfen werden kann. Das kann man ruhig und getrost in Anspruch nehmen. Aber das Erste ist, dass ich es meinem Herrn sage. Du hast eine kleine Kraft. Aber du hast, und deshalb unser Thema, du hast mein Wort bewahrt. Eigentlich ganz wörtlich, du hältst Spur. Du bleibst in der Spur. Wenn du eines mitnehmen kannst von diesem Abend, bei allem, was ich jetzt gesagt habe, dann nimm diesen schlichten Gedanken mit, wo ich meine Bibel aufschlage, wo ich anfange, das zu lesen, wo ich in die Abendbibelschule komme und auf das Wort höre, wo ich im Hauskreis das tue, immer dann, wenn ich mich an das biblische Wort anschließe, dann fließt Kraft. Dann fließt Kraft in meinem Leben. Und das heißt, du hast mein Wort bewahrt. Du hast die Spur gehalten. Du lässt nicht los. So kommen wir Christen durch. Amen. Herr Jesus, du bist das Wort. Du sagst nicht nur, sondern wo wir das Wort Gottes hören, sind wir bei dir. Da bist du bei uns, in uns. Du wirkst an uns und durch uns. Bewahr uns davor, dass wir den Namen haben. Bewahr uns davor, dass wir so tun, wir hätten große Kräfte. Bewahr uns davor, dass wir uns über unser Versagen und unsere Sünde wegmogeln und deinem Geist nicht mehr Raum geben. Danke, dass Nachfolge, das Christsein überhaupt nicht kompliziert ist, sondern wo wir auf dich hören, dein Wort annehmen und ernst nehmen, da geschieht etwas in unserem Leben, da geschiehst du. Und dich beten wir an. Amen.